Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Der DAX ist in den historisch schwächsten Börsenmonat, nämlich den September, gestartet. Und auch da, wie auf Knopfdruck, gab es gleich einige Dinge, die auf den Kursen gelastet haben. Außerdem sind die Preise bei Öl und auch auf den Anleihen gestiegen. Was das bedeutet und warum das auch Druck hier auslöst, das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baader Bank. Herzlich willkommen auf dem Börsenbalkon.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, Herr Halber. Am vergangenen Freitag, da ist der DAX erstmal gut 600 Punkte ins Minus gegangen und liegt inzwischen unter der 26.000-Punkte-Marke, wo wir das jetzt hier aufnehmen am Donnerstag. Wie ernst ist denn die aktuelle Schwäche des deutschen Aktienmarktes?
Ja, wir haben September und da kommt diese Börsenregel natürlich sofort nach vorne. Ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube. Für mich ist die September-Regel ein Ammenmärchen, ja, oder feiner ausgedrückt eine Scheinkorrelation. Denn wenn sie ja funktionieren würde, diese Regel, wären wir alle Millionäre, weil wir uns genau darauf einstellen würden. So einfach ist es aber nicht. Es geht darum, was passiert jeweils konkret im vorliegenden September. Es kann gut oder schlecht aussehen. Im Moment, okay, ad hoc gesprochen, sieht es da nicht so gut aus, weil der Iran-Krieg ist absehbar nicht vorbei. Es treibt natürlich dann die Ölpreise nach oben, es treibt die Inflation, damit die Inflationsrisikoprämien auf Anleiherenditen, und machen wir uns nichts vor, wir haben natürlich auch Staatsanleiherenditen weltweit, die gestiegen sind, weil die Verschuldung galoppiert, pervers galoppiert ist. Und zwar nicht nur in Amerika, sollte niemand nur auf Amerika zeigen, auch bei uns in China, in Japan ist es massiv definitiv. Und wenn man sieht, dass aber in Amerika so ist, dass viele Ausländer nicht mehr bereit sind, amerikanische Staatspapiere zu kaufen, ist der Druck natürlich da. Das wäre jetzt gefährlich, wenn man es weiter laufen lassen würde. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es weiter laufen gelassen wird.
Gut. Nochmal, ich muss mir ja auch interessante Fragen für Sie ausdenken. Nein, ist doch wunderbar.
Ja, klar. Nicht? Es muss ja geärgert werden, ja, damit die Älteren.
Auf jeden Fall, wir wollen ja ein bisschen nachhaken.
Damit die älteren Gesprächspartner wach werden. Ich verstehe es absolut.
Gucken wir mal auf den Ölpreis. Der ist ja dann doch schon wieder um einiges gestiegen. Die 100-Dollar-Marke geistert ja dann da immer rum. Welche Folgen hat denn so ein Anstieg für die Inflation, aber auch für Aktienmärkte?
Ja klar, wenn der Ölpreis weiter steigt, ist immer noch dieser Inflationsdruck da. Das sehen wir ja auch. Wir haben in den USA und Europa gesehen, dass für August, nachdem Juli ja das Ganze mal etwas ruhiger war von der Inflation, jetzt wieder angestiegen ist. Das macht natürlich definitiv Einfluss. Aber jetzt gucken wir mal weiter. Und das muss man immer wieder sagen, eine Inflation ist ja eine Vergangenheitsbetrachtung relativer Art. Wenn man mal die Jahresinflationsrate betrachtet, können wir davon ausgehen, dass in 5 Monaten, im Februar 2027, im Vorjahresvergleich die Inflation niedriger wird, weil einfach ja im Februar 2026 dieser Iran-Krieg angefangen hat. Und ich habe den Eindruck, dass seitens der Notenbanken das ein bisschen ausgesessen wird, ja? Dass ein Kevin Warsh, natürlich ein Jackson Hole, wie ein Neandertaler mit der Keule auf die Inflation einschlägt. Das hätten wir beide genauso gemacht, all die es jetzt zuschauen. Man möchte ja eine Bella Figura machen. Der kann nicht sagen, wisst ihr was, Inflation interessiert mich nicht. Er muss es also gut verkaufen. Aber er hat nicht gesagt, wann, ob er Zinsen erhöht und wie er sie erhöht, das ist auch sehr klar. Und die Überlegung, auch die Inflationsbemessung ja etwas nonchalanter zu gestalten, indem man die trimmt, Rate nimmt, indem man die Spitzen einfach abschneidet, ja, sorgt natürlich dafür, dass die Inflation dann weniger ist, damit der Handlungsdruck für die Notenbanken, speziell der FED, nicht so groß ist. Und sie sind ja auch oft genug in Amerika, ich glaube, sie werden bestätigen, naja, die offizielle Inflationsrate hat mit der tatsächlichen nicht so viel zu tun, sind wir ehrlich. Das heißt, also man muss jetzt nicht die große Angst haben, dass die Renditen durch die Decke gehen, mindestens nicht nach Inflation. Real sind sie halb so schlimm. Aber dass das natürlich jetzt aufgebauscht wird im September, dass man das Thema gerne spielt, es geht ja um Klicks und Quoten, ich verstehe das, ich würde es genauso machen, ist ja kein Vorwurf an Sie, Sie müssten ja diese Fragen stellen. Aber entscheidend ist eben auch jetzt hier, dass ich jetzt hier Angst hätte, dass hier etwas massiv anbrennt, mit Sicherheit nicht, zumal zur Not, auch natürlich auch in der Notenbank sagen wird, her mit den Staatspapieren.
Dann schauen wir mal nach Deutschland. Auch hier sind die Renditen deutscher Staatsanleihen gestiegen. Was steckt jetzt wieder hinter dieser Entwicklung und warum ist das für Anleger wichtig?
Die Benchmark ist Amerika. Und wenn in Amerika die Zinsen steigen, dann steigen sie bei uns auch. Es gibt ja immer noch die bösen Zungen, die behaupten, europäische Finanzmärkte sind die Mickey-Maus-Märkte. Die machen an sich nur das, was Amerika ihnen vorgibt. Wir haben kein eigenes Auftreten oder ist besser geworden, aber es ist immer noch so, dass Amerika natürlich den Trend nach oben treibt. Wenn die Renditen steigen, muss man schon aus Wettbewerbsgründen, damit man eben auch die eigenen Papiere verkaufen kann, das Ganze nach oben ziehen. Aber auch hier muss man sehen, an der EZB wird jetzt vielleicht die Zinsen erhöhen, ja. Aber das Schöne ist immer zu sehen, es wird auch verkauft mit einer epochalen Kampfeslust, die Inflation kaputt zu schlagen. Selbst wenn die EZB, aber ich muss selbst schmunzeln, selbst wenn die EZB aber die Zinsen erhöhen sollte, läuft sie damit der Inflation immer nur hinterher. Sie erreicht sie aber nicht, wenn eine Bundesbank immer vorausgelaufen ist, die Inflation quasi in der Pike bekämpft hat. Das kann die EZB nicht, weil einfach die Verschuldung zu groß geworden ist. Und wenn eben sich dann auch in Amerika, ich behaupte ja, wenn die 10-Jährigen 5% Rendite haben, dann wird hier auch wieder gekauft, was interessant dann ist. Ja? Dann muss man sich hier auch, ist ärgerlich für Baufinanzierung, machen wir uns nichts vor, aber dass das jetzt hier dem Aktienmarkt im Sinne eines Zinsschocks, ja, einer Schuldenkrise, das Mark rauszieht, das sehe ich nicht.
Die Märkte rechnen ja mit Zinserhöhungen bei der EZB, bei der Fed. Was bedeutet das denn für Aktienkurse? Das ist ja eigentlich ein negatives Zeichen.
Ja, aber die Märkte wissen aber auch genau, ich muss ja immer die Zinserhöhung sehen im Hinblick, was macht die Inflation, was frisst sie davon weg. Wenn ich der Inflation nur hinterherlaufe, habe ich die Zinsen erhöht. Kann sagen, die Glaubwürdigkeit der Notenbanken ist da, die machen jetzt ernst. Die machen es aber nicht so radikal wie früher. Wo man gesagt hat, wir wollen keine Inflation, aus welchen Gründen sie auch immer gestiegen ist. Ja, das geht eben heute nicht mehr. Und das muss man eben auch klar so benennen. Aber noch einmal, eine Notenbank ist ja im Grunde genommen, die Notenbanker sind ja auch nichts anderes als Pfarrer oder Priester. Die müssen natürlich die Moral aufrechterhalten, ex cathedra. Die können nicht sagen, sündigt, wie ihr Lust und Laune habt. Das geht nicht. Es geht darum natürlich auch, seitens einer Notenbank, gerade die Fed ist ja die größte Finanzinstitution der Welt, natürlich für eine gewisse Glaubwürdigkeit zu sorgen. Aber auch das nochmal bei der Verschuldung. Wir sind doch längst an einem Punkt angekommen, wo es kein Zurück mehr gibt. Nur die Zahlen kennen Sie auch. Wir haben vor ein paar Tagen das erste Mal 40 Millionen US-Staatsverschuldung gehabt. Bis heute sind über 100 Milliarden dazugekommen. Wie soll das denn finanziert werden? Will man wirklich unsere Finanzbilder an die Wand fahren? Also das kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen. Aber trotzdem, auch mal höre ich auf, dass die Notenbanken sagen, wir wollen das Ganze durchstabilisieren, ist klar. Aber de facto können sie es nicht.
40 Billionen Dollar Staatsschulden in den USA. Was heißt das aber für deutsche Anleger? Wie stelle ich mich auf? Wie positioniere ich mich? Muss ich was ändern?
Immer wichtig bei der Aktienauswahl, die Werte zu nehmen, die Branchen zu nehmen, wo stabile Ertrags- und Cashflows sind, wo es Burggräben gibt, wo man es zu bieten hat, wo man nicht so schnell von einem Wettbewerb überrollt werden kann, wo die Bilanzstärke dann da ist, dividendenstarke Werte. Also mehr die Value-Schiene spielen, definitiv, ja, wo also dann mehr die Kraft, also die Resilienz, heißt es heute so schön, vorhanden ist. Aber diese Resilienz gibt es aber auch im KI-Bereich. Natürlich werden die Werte gerne rasiert, wenn die Zinsen steigen, weil sie dann höher abdiskontiert werden von ihren Gewinnen. Aber da gibt es ja auch Value-Werte drunter, die keine Schmerzen haben. Zum Beispiel auch offensichtlich im Halbleiterbereich. Ja. Also das sollte man auch immer sich klar vor Augen führen. Aber wenn man auf Value setzt, dann auch immer sicher sein, die Weltwirtschaft wächst. Es wird massiv investiert in Infrastruktur und KI. Übrigens, was KI angeht, die Auftragsbücher sind bis 2028 voll. Man möge mir erläutern, warum ich jetzt hier bei aller Skepsis, die immer angebracht ist, klar, aber wirklich große Angst haben müsste. Und noch einmal, sowas wie 2008 zuzulassen und nah an die Klippe zu gehen, bei heute deutlich mehr Verschuldung, es wäre der schreckliche Spaß, das Spiel mit dem Feuer. Aber ich glaube nicht, dass man diese heiße Herdplatte anfassen will.
Also Nvidia ist weiter im Fokus und nicht nie wieder.
KI-Werte haben nach wie vor, wenn man sie eben aussortiert nach ihrer Substanz, haben nach wie vor Zukunft.
Sagt Robert Halver von der Baderbank. Dankeschön, dass Sie heute da waren. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.